zuschnicken. Jetzt wissen wir auch, warum Sie so gefragt sind, überall in der Welt die Universitäten Sie wollen, weil jeder, der hier zum Beispiel oder woanders vorträgt, hat natürlich seinen eigenen Stil, aber dass Ihrer besonders gut ist, das haben wir heute gemerkt. In dieser Art von Materie versteckt man sich natürlich schnell so in Details und irgendwie für die Zuhörer ist das dann oft schwer nachvollziehbar, aber ich glaube, das war sehr gut erkennbar, meines Erachtens aber auch so die Probleme. Es ist ja irgendwie so ähnlich wie im Umgang mit Technik. Es ist immer leichter, wenn man einfach einen Knopf hat, wie man das Radio anmacht und dann ist es an und dann sind die Dinge übersichtlicher, man identifiziert sich mehr damit. Und Sie haben ja selber die Stichworte genannt. Unübersichtlichkeit war eins. Ich würde noch hinzufügen, so Inflationierung natürlich auch über die Medien. Dann die vielen verschiedenen Gruppen, wo einige dabei waren. Sie nannten ja einmal an einer Stelle ISIS im Zusammenhang mit Menschenrechten, wo einem dann eher so ein bisschen schlecht wird dabei, wer irgendwie so alles unter dieses Dach dann schlüpfen will. Und dann kommt eben noch diese ungeheure Inflationierung über Bildmaterial, zum Beispiel im Internet, wo es dann den Menschen natürlich ganz schwer fällt, einzuschätzen, ob das, was sie tun, also wo sie beitragen über Spenden oder anderes Engagements, ob das überhaupt sinnvoll ist. Also auch Menschen, die gerne was dazu beitragen wollen, wissen gar nicht mehr, so ähnlich wie wenn man spendet, wo man nicht weiß, wo das Geld letztendlich hängen bleibt. Und deswegen die Eingangsfrage, könnten Sie sagen, es gibt so eine Gesamttendenz, also im Weltmaßstab, wo man sagen würde, es ist über diese vielfältigen Engagements besser geworden, weil der Druck tatsächlich etwas bewirkt? Oder ist es eher so, dass die Inflationierung dann dazu führt, man merkt ja indirekt, die Regierungen spielen damit rein, ob das nicht irgendwie den Druck vollkommen rausnehmen kann, weil es keiner mehr so richtig überschaut? Früher gab es ja so Einzelschicksale, mit denen hat man sich dann so identifiziert, dass das irgendwie wirklich eine Tiefenwirkung hatte. Ja. Und jetzt sind es Millionen von Bildern, Selfies und jeder irgendwie manipuliert damit, könnte man pessimistischerweise sagen.
Ja, interessant. Ich war vor ein paar Tagen ein ähnliches Gespräch in Berlin und da ging es dann, ist es jetzt besser oder schlechter, dieses ganz oder gar nicht. Und dann nach vielen Hin und Her, ich habe gesagt, es ist eine Spirale. Also viele würden sagen, naja, wenn man die Box der Pandora einmal öffnet, kann man sie gar nicht mehr schließen. Und die Box der Pandora ist geöffnet worden, nicht nur dank von Amnesty, auch anderen Organisationen in den 70er, 80er Jahren, dass man diese Menschenrechtsthemen, also diesen Virus Menschenrecht sozusagen gestreut hat. Dass er missbraucht wird, keine Frage. Ja? Also das ist klar, wenn Sie da einmal die Box öffnen, dann geht es in alle Richtungen. Aber es ist wie eine Spiralentwicklung. Die Regierung sind lernfähig geworden. Heute gibt es auch keinen Putin und Erdogan mehr auf dieser Welt, der nicht Menschenrechte irgendwie betont. Ich habe mir heute Morgen eine lange Fahrt von Berlin, habe viele Nachrichten gehört, was die russische Regierung alles gerade sagte zu den Kontroversen. Genau, Menschenrechte in jedem Satz. Ja? Also die schlagen sozusagen jetzt den Westen mit den eigenen Mitteln. Und es ist auch gut so. Nutzt es, denn es ist ein Türöffner. Das haben die NGOs generell immer gesagt. Wir wissen, dass es nur Rhetorik ist. Wir wissen, ihr meint es eigentlich nicht erst. Aber in dem Moment, wo ihr die Menschenrechtssprache benutzt, dass ihr sagt, bei uns werden die Meinungsfreiheit, bei uns werden die politische Freiheit, wir haben sogar ein demokratisches System, wir haben Wahlen. In dem Moment, wo ihr das nutzt, öffnet ihr für uns eine Tür, dass wir sagen, das ist aber sehr interessant, dass sie das haben. Finden wir auch gut. Könnt ihr es vielleicht noch ein bisschen verbessern? Da ist Room for Improvement, da ist noch Luft nach oben. Ja, wenn Sie sagen, Herr Putin, dass die Meinungsfreiheit in Russland geschützt wird, dann könnte man das dann noch ein bisschen weiter ausbauen. Schwierig ist es wirklich für ein Regime, das habe ich damals auch nach dem Buch gesagt, weil es mich gefragt worden bin, und was haben sie ausgefunden? Und dann habe ich gesagt, ich könnte jetzt jede Diktatur beraten, was zu tun ist. Also ich kann nur sagen, wenn Sie wirklich Diktator bleiben wollen, dann gehen Sie nie auf eine Forderung von außen ein. Denn in dem Moment, wo Sie auch nur einmal einen Brief beantworten, machen Sie eine Konzession. Und dann geht die Spirale nach oben. Rückschritte, zwei Schritte nach vorne, einer. Klar, logisch, ne? Wir sind eine Zivilgesellschaft. Aber die Spirale geht immer weiter, die Regierungen nutzen die Sprache, das ist wieder ein Einstieg für die Zivilgesellschaft, so, Luft nach oben, können wir noch ein bisschen verbessern, dann gibt es wieder Rückschläge, dann wird die Sprache wieder benutzt. Wir haben ein Phänomen in den letzten, seit dem Ende des Kalten Krieges, das eigentlich, also man sagt ja auch, es gibt heute mehr Demokratien, auch wenn sie nicht perfekt sind, als natürlich für 30 Jahre. Und wir haben, klar, im Moment haben wir Tendenzen, die wir alle nicht so begrüßen, aber auch das ist eigentlich ein normales Phänomen. Aber die Spirale geht immer weiter, weil hinter diese Menschenrechtsthematik geht keiner mehr zurück. Also insofern, ja, die Wirkung ist positiv in diesem Sinne. Und ich würde dann auch sagen, einfach immer weiter, immer weiter. Das können Sie gar nicht
auch machen. In dem feststellbaren Sinne, dass es zum Beispiel weniger politische Gefangene gibt, weniger Folter, weniger entsprechende Gefängnisse. Also lässt sich das auch auf dieser Ebene?
Ah, jetzt kommt das große Dilemma. Jetzt kommt das große Dilemma. Auch da kann ich nur mit der Spirale antworten. In dem Moment, wo Sie wissen, dass Genitalverstümmelung eine Menschenrechtsverletzung ist, dass häusliche Gewalt eine Menschenrechtsverletzung ist, zeigen Sie die auch mehr an. Auf einmal kommen da Statistiken weltweit, wir sagen, wir haben überhaupt keine Ahnung, es sind ja Millionen von Menschen betroffen. Sexuelle Gewalt, Folter etc. Und jetzt gerade mit dem Internet, wir haben Zahlen, die alles schlagen, was wir jemals hatten. Also auf dem Planeten. Aber es ist auch, weil wir diese Zahlen jetzt kennen und weil Menschen bewusst sind. Wir sehen das auch im Kleinen, häufig in Ländern, wo es dann solche Gesetzesreformen gibt. Und dann mit der Zeit steigen die Zahlen an Berichterstattung über diese Verbrechen. Das heißt nicht, dass die Verbrechen gestiegen sind, sondern dass die Menschen sozusagen diese Verbrechen angezeigt haben. Und da muss man dem Ganzen sagen, so okay, jetzt geben wir dem mal 10, 15 Jahre, die Zahlen steigen. Wenn die dann immer noch steigen, nach einer bestimmten Zeit, dann haben wir ein Problem. Ja? Aber erstmal müssen sie quasi steigen, offiziell, weil die überhaupt angezeigt werden. Vorher war das ja normal, also häusliche Gewalt, dass sich ja keiner darum beschert, es war klar, man schlägt seinen Ehepartner, ist auch normal. Ne? So, und das ist es eben nicht mehr, und auf einmal haben wir Zahlen, wo wir denken, oh mein Gott, das ist unglaublich. Gut. Also Spirale.
Gut, aber wenn man das bereinigen würde und würde jetzt sagen, gut, dass die Sensibilität und die Medien und das alles steigern diesen Effekt oder die Wahrnehmung, aber jetzt könnte man es ja einschränken auf bestimmte Bereiche, die ursprünglich mal so im Fokus standen. Zum Beispiel Folter, zum Beispiel die entsprechenden Gefängnisse, Festnahmen ohne gesetzliche Grundlage und so weiter. Also diese Klassiker, da könnte man doch unter Umständen dann da feststellen, es hat sich was verbessert oder...
Auch wieder ganz, ganz schwierig. Gerade die neueste Statistik, glaube ich, von Amnesty zur Todesstrafe. Ja, wir haben weniger Fälle von angezeigten Todesurteilen und Exekutionen weltweit, aber die illegalen Hinrichtungen, die natürlich Dunkelziffer, wir können das nur vermuten, die sind da, die kennt man einfach nicht, und es kann auch sein, dass es steigt. Und da wird es natürlich dann auch einerseits kritisch, aber wir können, oder was man aber auch sagt, dadurch, dass diese Statistiken erhoben werden, ja, zu Foltervorwürfen und Anzeigen und Fällen vor Gericht und Todesstrafe, ist es für viele Länder sind zumindest nicht mehr weiter gegangen. Also wir haben also mehr Abschaffung der Todesstrafe auch in den USA, in den einzelnen Staaten, als eine Zunahme. Dass natürlich ein Erdogan dann mal droht und hier und da, er hat es ja Gott sei Dank nicht umgesetzt und würde das auch nicht tun. Also da würde ich auch sagen, positiv, insofern, dass wir sagen, wir haben nicht einen enormen Zuwachs, wir haben einen Rückgang faktisch, aber auch viel auch hier in die Illegalität, das muss man auch dazu sagen. Da muss man dann andere sagen. Aber der Gast, ich sehe schon, da gibt es noch.
Ich vermute, Ihnen ist auch noch die eine oder andere Frage eingefallen, wenn...
Sie wollten auch was zur Todesstrafe, ne? Ich hatte Sie gesehen. Ja, hatte ich gedacht.
Zu den Gedanken.
Ja, achso, okay. Ja, gerne.
In jedem Fall so Dinge an einmal, wie natürlich Instrumentalität auch dieses Begriffs und dass es dann schnell auch zum Etikett wird, ne? Womit sich dann jeder schmücken kann und dann ist gut. Oder so aufpacht. Ne? Der andere Punkt ist, es gab letztes oder vorletztes Jahr angefangen, wenn ich mich recht erinnere, eine Kunstaktion, glaube ich, wurde das genannt, Menschenrechte, Menschenpflichten. Und im Begriff auf, also in Bezug auf die Ausführungen ist mir eingefallen die Einseitigkeit. Ne? Dass dieser Begriff immer halt genommen wird, Menschenrechte, klingt auch gut, da kann sich auch jeder mit irgendwie toll dahinstellen. Aber die Einseitigkeit wurde ein bisschen gebrochen durch diesen anderen Begriff, den sogenannten Gegenbegriff, nämlich Menschenpflichten. Und das ist so ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, den ich noch einbringen wollte, ist für mich auch in dem Vortrag irgendwie sehr anschaulich wieder dargestellt, dass solange auch sogar diese Menschenrechtsorganisationen, wie auch immer die jetzt im Einzelnen gestaltet sind, solange da Kapital mit in Verbindung ist, sei es durch diese erwähnte Regierungszuwendung oder auf anderen Gebieten bis hin zu Facebook, wo man uns sicher auch mal klar machen, damit verdienen auch andere Geld, dass da irgendwelche Selfies oder wie das alles heißt, also dass die in den Bewusstseinskontext der Menschen kommen. Und da wollte ich so ein bisschen so mal nachhören oder das in den Raum stellen, wie Sie da zu antworten wollen.
Also zu dem letzteren Punkt, zuerst zu diesem sozusagen Human Rights Business, also das Menschenrechtsgeschäft, was es heute gibt, ja. Also gibt es inzwischen unzählige auch Ausführungen und auch traurige Belege, wie sowas auch kommerzialisiert wird. Einerseits, wie gesagt, das ist diese Projektorientierung, da muss man manchmal aufpassen und genau hingucken. Dann, Sie haben jetzt das Facebook oder das andere auch, ich sehe das auch manchmal so Internetplattformen, die sich für irgendwelche einsetzen, hier und da, aber weiß man nicht, wo sie herkommen und die Leute spenden, das finde ich immer wieder phänomenal, das ist völlig unseriös. Das sind, da müssen wir sozusagen auch lernen, deswegen ja vielleicht auch diese Struktur, dann gucken Sie einfach genauer hin. Aber im Großen und Ganzen würde ich auch sagen, es ist ja auch, jetzt verstehen Sie mich nicht falsch, wenn ich sage, mein Gott, offensichtlich kann man inzwischen auch Geld machen mit Menschenrechten, muss ja nicht per se jetzt negativ sein, das Phänomen. Ich sage diese Art und Weise, ja, würde ich jetzt sagen, ich komme aus einer Generation, wo man eigentlich mit Menschenrechten mehr Geld machen will, ja. Aber ich sehe das heute bei meinen Studenten, ich will die nicht verurteilen, ja. Die wollen alle bei NGOs arbeiten und die wollen alle die Welt retten und die wollen natürlich Geld verdienen. Und das finde ich auch, inzwischen finde ich es auch legitim. Ich hatte mal eine Weile ein Problem damit, aber inzwischen finde ich es auch legitim. Es sollte nur eben nicht einseitig sein, etc. Also es lässt sich natürlich nicht ausschließen. Und eine der wenigen Organisationen, die nach wie vor keine Regierungsgelder nimmt, ist Amnesty. Den Duty Bearer, den Right Holder, die Menschen verpflichten und die Menschenrechte. Riesendebatte, ich glaube, seitdem es eigentlich die Menschenrechte gibt, haben wir diese Geschichte. Ne? Und diese ganze Sache mit den Menschenpflichten, die hat die immer diesen Beigeschmack gehabt, weil die Sowjetunion das relativ schnell aufs Parkett gemacht hat. Die hat gesagt, natürlich, Menschenrechte sind super, ja, haben sie ja selber mit initiiert, spielen eine große Rolle. Aber wir finden, dass das Kollektiv sozusagen im Vordergrund steht, das Gemeinwohl, wir bestimmen natürlich, was das Gemeinwohl ist, und dann hat der Mensch auch eine Pflicht gegenüber diesem Gemeinwohl. Und da muss man halt bei der Presse und bei der Meinungsfreiheit mal so ein Auge zudrücken. Das hat halt immer noch so diese Konnotation, weil die das damals diesen Diskurs so geprägt haben. Er ist heute etwas anders, da geht es mehr so um den, ein bisschen was ich vorhin sagte, mit dem Multi-Stakeholder. Dadurch ist er ein bisschen aufgewertet worden, wieder dieser Pflichtbegriff. Also nicht im Sinne von, ich tue, was das politische System will, sondern wenn ich mich für etwas einsetze und es geht schief, dann habe ich auch eine Verantwortung dafür. Ja? Ich kann mich nicht für Bildung in Uganda einsetzen und auf einmal geht da irgendwie was schief und dann haue ich ab. So, ich habe mich ja für was Gutes eingesetzt. Also man versucht diesen Diskurs gerade so ein bisschen umzudrehen. Ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, wenn es um Pflichten geht. Ich war vor kurzem an einer OSZE-Tagung und da war die Vertreterin aus Weißrussland und die hat eine halbe Stunde lang wunderbar erzählen können, warum Menschenrechtspflicht wichtig ist. Und da ist mir noch wieder die Lust vergangen, weil es ganz klar war, was ihre Absicht war, eben die politische Absicht zu sagen, der Mensch steht im Kollektiv und hat eben die Rechte werden überbewertet und das ist gegen die Regierung etc. etc. Es kommt halt immer noch sehr stark aus Regierungsstellen von autoritären Regimen und da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Auch da wieder würde ich sagen, nutzen Sie Ihren eigenen Bewertungsmaßstab.
Ja, ich würde gerne eine Sache nachfragen, was ich eigentlich nicht ganz verstanden habe. So eine neue Entwicklung, dass man NGOs von staatlicher Seite aus in die Pflicht und in die Verantwortung nimmt. Und da hast du gesagt, eventuell dann auch strafrechtlich.
Ja.
Wie soll das gemeint sein? Also wahrscheinlich ja nicht humanitär, Deutsches Rotes Kreuz, auch eine lange NGO, die arbeitet gar nicht politisch oder wenig, macht humanitär, das ist nicht gemeint. Was ist gemeint?
Ja, wir haben einen Flipchart hier, ne? So was, dann würde ich sie nämlich gerne aufzeigen.
Einfach wedeln.
Ja, genau, ich gucke mal, ich mache es mal. Salami, ja, da haben wir auch eine frische Salami-Taktik ist das. Aber es ist nicht, jede Scheibe ist nicht gleich. Es gibt ein großes Projekt, ein Forschungsprojekt seit über 10 Jahren an der Universität von Amsterdam, das ist EU-gefördert, es ist global, das nennt sich Shared Responsibility, Share. Und das geht genau, es geht teilen, ne, wir teilen. Und es sind hauptsächlich Juristen da, manchmal ein bisschen zu meinem Leidwesen. Ansonsten, ich bin ein großer Fan, ich kann Ihnen nur empfehlen, gehen Sie mal auf die Website, heißt Share, da sehen Sie kleine Videoclips, dann wird das genau erklärt. Warum arbeiten die jetzt schon so lange dran? Und es ist nicht so, dass da ein paar Wissenschaftler gesagt haben, wir entwickeln jetzt mal Multi-Stakeholder-Approach. Es ist tatsächlich auch eine Regierungsinitiative. So ein bisschen, was ich vorhin sagte, so nach dem Motto, ihr meckert hier seit 40, 50 Jahren, jetzt seid ihr mal dran. Und dann bedenken sich jetzt ein paar Völkerrechtler, auch weil sich inzwischen die internationale Strafgerichtsbarkeit ein bisschen geändert hat, haben sie jetzt Gedanken, wie kann sowas aussehen? Das heißt, wir haben einen Fall, ob das bei Klimawandel ist oder auch bei einer Menschenrechtsverletzung oder ein Haus stürzt zusammen oder ein Flugzeug stürzt ab aus technischen Fehlern. Ich glaube, wir haben so ganz pragmatische Beispiele auch, wo sie sagen, okay, klassischerweise, auch gerade bei den Menschenrechten, wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, da haben wir gesagt, da gibt es eine Vertreibung von einer Minderheit, ein Staudammprojekt, was die Menschenrechte verletzt, Folter, Beschneidung etc. Der Staat ist verantwortlich. Punkt. Fertig aus die Diskussion. Der muss kompensieren, die Opfer. Der muss die Gesetze ändern und sonst niemand. Jetzt drehen wir das mal ein bisschen um oder wir legen mal alles auf den Tisch und sagen, okay, es gibt wegen mir auch eine Vertreibung mit Gewalt, dann hat das Militär eine Rolle gespielt, das sind eindeutig staatliche Akteure. Die haben in dieser Situation bei der sozusagen Bewertung der Menschenrechtsverletzung, bei der Masse der Menschenrechtsverletzung, 60% Verantwortung. Okay, immer noch. So, aber der Waffenlieferant, vielleicht auch noch schnell bei den Deutschen, ja, der hat vielleicht auch 7,5%. Der lokale Gouverneur, vielleicht hat er auch noch 5%. Und also das ist diese Salami, ich schneide das dann immer so klein. Es wird gerade ein Bewertungsmaßstab entwickelt. Wie kann man auch international, weil es ist ja heute alles, ist ja alles global, ne? Und Regierungen können ja nicht mehr sagen, wieso die Waffen, die sind ja geliefert worden und das ist irgendwo da. So. Sondern sagen, nein, es geht zurück bis zu dem Produzenten, aber auch wir haben auch persönlich alle irgendwie eine Verantwortung, weil wir da irgendwie mal das System unterstützt haben oder hier oder da geflogen oder was auch immer. Beim Klimawandel ist das, wird das häufig gesagt. Ne? Wir sollen alle Klimasteuern zahlen, wenn wir fliegen, weil wir alle mitverantwortlich sind für den Klimawandel. Das ist diese Überlegung. Das ist die Grundlage von diesem Multi-Stakeholder-Prozess, dass wir gesagt haben, ihr könnt nicht nur fordern, sondern ihr müsst nachher auch eventuell auch strafrechtlich.
Aber das trifft jetzt nicht die NGOs, das trifft jetzt mehr Waffenlieferanten oder so ähnlich. Das ist ja dieses Prinzip Fälle in die Mörder, ja, als die USA, und was ganz problematisch.
Aber diese NGOs, die ich gezeigt habe, bei den, wenn es um diese ganz konkreten, hier zum Beispiel, das ist vielleicht jetzt nicht besonders gutes Bild, es gibt ja viele Programme, jetzt mal, wie ich es vorhin gesagt habe, die Beschneidung, also es geht auch um Jungenbeschneidung, Mädchenbeschneidung etc. Da geht manchmal viel schief. Dass man dann sagt, okay, ihr habt zwar angeblich gut gemeint, aber es sind die und die anderen Menschenrechte verletzt worden, auch in der Gemeinschaft dadurch. Welche Verantwortung übernimmt? Zahlt ihr denn Kompensation? Also Amnesty International hat noch nie Kompensation an irgendjemand gezahlt. Sie haben immer gefordert, dass Staaten kompensieren. Ja. Aber eine Organisation selber hat noch nie Kompensation an die Nachwirkungen gezahlt. Und das ist die Idee dahinter, dass man sagt, in Zukunft könnten wir uns vorstellen, dass wir auch 100.000 Euro Kompensation an eine Gemeinschaft, an eine Familie oder was auch immer zahlt. Völlig revolutionär, ich weiß. Aber ich würde mal von der Beobachtung sagen, der Zug ist nicht mehr aufzuhalten. Wir wissen noch nicht, wie die Salami aussehen wird, aber sie wird kommen. So, das ist so ein bisschen die Idee dahinter.
Sie haben sich gemeldet, ne?
Ja, ich habe mich gemeldet. Weil in Ihren letzten Ausführungen sind Sie eigentlich ein bisschen auf diese Frage eingegangen, die ich ansprechen möchte. Im Grunde in Ihrem Beitrag haben Sie sich stark auf die politisch-bürgerlichen Rechte gestellt. Und wenig sind Sie eingegangen auf die wirtschaftlich-sozialen und kulturellen Rechte. Und ich meine eigentlich, die gesamten Begriffe der Menschenrechte
das sollte man deutlich machen, auf welcher Breite Menschenrechte eigentlich aufgestellt sind.
Ja, ich
meine, Amnesty früher bis 1985, würde ich sagen, hat spätestens die Diskussion begonnen. Aber da hat man sich wirklich auf die politischen bürgerlichen Leute beschränkt, auf diejenigen, die halt im Knast saßen.
Ja.
Das war die größte Gruppe und für die man Briefe schrieb.
Ja.
Und dann erst wurde ja, sagen wir mal, hat man sich lange damit beschäftigt und arbeitet auch heute zu diesen Menschenrechten. Und das Wichtigste eigentlich, solche Fälle, die sind am eindeutigsten, man sieht in Ertreibungen.
Ist ganz interessant, dass Sie das sagen, ja, völlig recht, das ist auch interessant, weil dadurch, dass diese Debatte, die noch in den 90er Jahren international unter Völkerrechtler geführt wurde, deswegen hat Amnesty auch am Anfang nicht die sozialen Rechte mit aufgenommen, ist, sind sie justiziabel? Das war ja immer die Frage. Ne? Und Amnesty kann sich eben nur aufgrund ihrer Strategie für etwas einsetzen, was justiziabel ist. Also sie können nur sagen, übrigens, lieber Staat XY, es gibt da diese Konvention und nach der, wenn du das, wenn du Housing, also das angemessene Wohnraum oder andere soziale oder das Recht auf Wasser verletzt, dann kannst du dafür strafbar gemacht werden oder zur Rechenschaft gezogen werden. Das war ja bis zum Zusatzprotokoll nicht möglich. Und das war erst um die 2000er-Wende, dass man sich darauf geeinigt hatte, wie können soziale Rechte justiziabel sein nach Völkerrecht. Und dann konnte auch Amnesty sozusagen das Mandat, das gibt es ja jetzt nicht mehr, konnte das öffnen und auch andere Organisationen. Das muss man sehen, man muss diese völkerrechtliche Diskussion mit reinbringen. Und es ist kein Zufall, dass dann auch diese ganze Geschichte auch mit dem Klimawandel, dem Multi-Stakeholder-Approach aufkommt, dass man sagt, so Jungs und Mädels, also wenn jetzt noch einer ankommt und sagt, das Recht auf Wasser ist kein Menschenrecht, das Recht auf gesunde Ernährung ist kein Menschenrecht, weil es nicht justiziabel ist, also nicht einklagbar ist. Sorry, das ist eine Geschichte von gestern. Es ist einklagbar, wir wissen noch nicht genau wie und jetzt auch mit dem Klimawandel und alles globalisiert und so. Also die Salami, wir wissen noch nicht, wie wir sie aufteilen, aber wir wissen, dass sie da ist. Ne? Und das ist. Also das passt genau in den Zeitraum. Und das war in den 80er Jahren, das hat auch mit dem Kalten Krieg zu tun. Klar gab es da auch schon weitsichtige Völkerrechtler, die das alles wussten, ja, wie man es machen könnte, aber die hatten kein Gehör gefunden. Leider nicht. Ein bisschen spät. Ja,
ich dachte nochmal so an die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, aber es ist natürlich auch eine völkerrechtliche Vereinbarung, die nicht von allen Staaten unterschrieben wird. Also im Grunde müsste die ja sowas ausschließen wie Gewaltaufruf oder überhaupt eine Ungleichheit zwischen Menschen, was die Menschenrechte, also diese Menschenrechte, die in der allgemeinen Erklärung stehen, was die betrifft, aber das betrifft wahrscheinlich dann auch wiederum nicht alle Staaten oder man könnte sich nicht darauf berufen. Du hattest ja auch gesagt, so, selbst bei dem Hinweis darauf, haltet euch wenigstens an die Rechte, die ihr selbst ratifiziert habt oder die in euren Gesetzbüchern stehen, klappt es ja schon oft nicht.
Ja. Genau. Bei der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die ist ein bisschen aufgewertet worden seit 1993, aber in dem Kalten Krieg war sie tatsächlich das, was sie ist nach Titel, nämlich eine Erklärung. Das heißt nicht justiziabel, also nicht, die kann man nicht einklagen gegenüber einem Staat. Sie ist in den 90er Jahren, spätestens seit der Wiener Menschenrechtskonferenz, UN-Konferenz 93, Völkergewohnheitsrecht, so, weil sie von der Mehrheit der Staaten wird und praktiziert wird durch die Menschenrechtsverträge, die wir danach haben. Jetzt wird es ein bisschen juristisch. Eine Erklärung, Sie können erklären, den Weltfrieden erklären, die Glückseligkeit für alle Menschen, Sie werden dafür nicht haftbar gemacht. Wenn Sie aber einen Vertrag schließen auf Glückseligkeit, dann kann man Sie dafür belangen. Also das sehen Sie ja selber, Sie können ja nur für Verträge, werden Sie ja zur Verantwortung gezogen, nicht für Erklärungen. Und so ist das eben auch bei den Menschenrechten. Und Sie sehen aber auch, dass wir haben ja im Moment eine Rekordzahl von internationalen Menschenrechtsverträgen. Häufig basieren Verträge auf zunächst Erklärungen. Genauso war es bei den großen Menschenrechtspakten oder Konventionen, die fingen an mit der Erklärung. Und dann ist nämlich genau das, und das muss man dem Kalten Krieg zu Schulden geben, dass eben dann die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die erstmal ein solches unverbindliches, und die sozialen Rechte, man könnte sagen, mit den politischen, eigentlich gleichberechtigt standen. Ziemlich clever ausformuliert und dann eben geteilt worden sind in zwei Konventionen, während die politischen und bürgerlichen Rechte eben strafrechtlich zu verfolgen waren, weil sie halt in den bürgerlichen Gesetzbüchern der Länder auch stehen und die sozialen Rechte eben nicht. Das hatte politische Diskussionen, die dann erst in den 90er Jahren wieder zusammengefunden haben. Und ich bin eigentlich, ich ich muss es jetzt gerade mal trennen, aber ich bin auch in meinem Klassenraum, ich bin manchmal immer noch entsetzt. Es gibt noch alte Textbücher zu Menschenrechten, wo immer noch von Generationen von Menschenrechten steht und so weiter. Ich finde das ganz unsäglich, es irritiert die jungen Menschen heute. Wir sind damit noch groß geworden und das machte auch Sinn im Kalten Krieg und danach, dass es sozusagen Stufen gab. Aber heute, wenn ein 20-Jähriger, der sagt sich, ja, wo ist das Problem? Natürlich ist das Recht auf Wasser genauso wichtig wie die Meinungsfreiheit, wo ich dann immer sage, toll. Super. Also das haben wir in 90er Jahren, das war für uns nicht dasselbe, ja, oder wir durften das gar nicht als dasselbe sehen.
Es ist auch bemerkenswert, dass jemand, der mit so einem hintergründig grausamen Thema zu tun hat, immer noch Begeisterung
spürt. Ich glaube, voll die Sache.
Was bewegt eigentlich so Staaten, die so politische Führer haben, wie Putin oder Erdogan, so Verträge einzugehen, so Menschenrechtsverträge einzugehen? Irgendwie soll irgendwas, ist doch eigenartig, dass die sich überhaupt darauf einlassen. Was ist denn mit Kim Il-Jung? Ist der
dabei? Aber die haben auch ein paar Verträge unterschrieben, ganz wenige, aber Nordkorea ist dabei, ja.
Also es ist doch irgendwie verdächtig, oder?
Ja,
dass sich da welche anschließen, die man sich dabei haben will eigentlich.
Also da eigentlich sind Diktaturen oder angehende Diktaturen oder wiederkehrende Diktaturen einfacher noch zu durchschauen. Die haben zwei Strategien. Einerseits natürlich möchten sie nicht am Katzentisch sitzen, wenn es um internationale Diskussionen geht. Aber sie wissen heute, ist ja alles ein bisschen transparenter. Das Hauptziel, auch warum China sich zum Beispiel in den letzten zwei Jahrzehnten enorm gemacht hat, auch Verträge, zum Beispiel mit China und die Türkei, da habe ich schon die Verdächtigen gehabt, die beiden Staaten waren die ersten, die Behindertenrechtskonvention ratifiziert haben. Deutschland hat ewig gebraucht, Holland hat es bis heute nicht gemacht. Aber ich will nur sagen, die wollten halt nicht mehr am Katzentisch, die gesagt, jetzt haben wir auch mal eine Interpretationshoheit beim Vertrag. Versuchen Sie mal in China als Blinder über die Straße zu gehen. Ja, also da ist ja nichts umgesetzt, aber das spielte keine Rolle. Man wollte sozusagen, endlich hatte man mal einen Vertrag, einen Menschenrechtsvertrag, wo man mal die erste Geige spielen konnte. Die haben das auch nicht verfälscht, die haben das wirklich gut unterstützt, umgesetzt, das ist was anderes. Jetzt gibt es aber noch eine zweite Strategie. Wir haben es eben nicht mehr mit totalitären Staaten zu tun, die Mehrheit der autokraten Staaten, die gesagt haben, es ist mir doch wurscht, was die Reste denkt. Und vor allen Dingen, auch seit den 90er Jahren, auch durch die Zivilgesellschaft und die Möglichkeit auch Aufgaben outzusourcen, das hat auch China, das hat auch die Türkei, Erdogan macht das ja auch, der arbeitet ja auch mit Zivilgesellschaft zusammen. Man muss, ich sage es jetzt mal ganz salopp off the record, man muss den Laden auch ruhig halten. Man muss denen immer wieder was geben. Und man sieht das wunderbar, in China haben wir mehr Studien dazu, Türkei fängt jetzt erst an interessant zu werden leider, in dem Punkt, aber in China wissen wir, wie auch Zivilgesellschaft dort gepflegt wird, dass man sagt, ja, setzt euch für die Menschenrechte, bestimmt, wir sagen natürlich welche, das ist klar, ja, aber setzt euch dafür ein, damit man auch den Bürgern sozusagen auch das Gefühl gibt, sie haben so ein bisschen was von Interpretations- oder Macht, wir sagen immer Ownership, also ich weiß gar nicht, wie man das so auf Deutsch sagt, so, dass sie auch selber bestimmen können, ein Stück weit mitbestimmen kann. Also die modernen Autokratien oder autoritären Regime, die sind da nicht so eindeutig, kann man nicht sagen, naja, ihr tretet sie grundsätzlich mit Füßen. Ne? Das ist immer so ein Geben und Nehmen, Kontrollieren und wehe, kommst du quer, dann schließen wir halt den Laden. Das ist natürlich immer eine Möglichkeit, aber es ist schon.
Ja, eine ganz kurze Ergänzung. Bei den diktatorischen Staaten kann man scherzhaft sagen, sie haben schon ihr Ministerium für Scheinheiligkeit gegründet. Das ist ja nur eine Alibi-Funktion.
Und welches Ministerium wäre das?
Das Ministerium für Scheinheiligkeit tun, als ob man es macht.
Ja, ja, das verstehe ich. Aber welches konkrete Ministerium? Das Justizministerium, das Innenministerium oder alles so querbeet?
Man neigt ja heute zur Inflation von Ministerien.
Ach so,
ja,
okay.
Das könnte ja auch ein Selbstständiger sein.
Meistens ist es das Innen- und das Justizministerium.
Ja, ja. Mir ist noch nicht ganz klar geworden, so die Differenzierung zwischen Menschen- und Völkerrecht.
Aha.
Das, was Amnesty betreibt, ist ja eigentlich so eine Art Individualrecht. Jetzt gibt es auch noch gesellschaftliche große Völker zum Beispiel. Und wenn ich dann die Problematik habe, dass zum Beispiel indigene Völker im Amazonasgebiet verdrängt werden, dann wird ja gleich ein Bündel von Individualrechten gebrochen und kann das dann nur über die Schiene laufen, dass man es dann herunterbricht auf das Einzelindividuum, obwohl es das ganze Volk betrifft, und dann quasi die Summe aller dieser Einzelindividuen als Menschenrechtsverletzung zur Anklage bringen?
Gerade indigene Völker, aber auch andere sogenannte Gruppen, ist ganz schwer. Und wir sehen das gerade bei den indigenen Völkern, es gibt nur eine Erklärung. Das ist das ein bisschen, was ich vorhin gesagt habe. Es gibt immer, also die sich einsetzen für die Rechte von indigenen Völkern und aber auch von Minderheiten, haben dasselbe Problem. Bei nationalen Minderheiten haben wir auch keine richtige Konvention. Die freuen sich natürlich immer, wenn sie eine Erklärung oder was man so Rahmenkonvention oder Vorkonvention hat, damit man irgendwie was einklagen kann. Aber eine Erklärung, was ich vorhin sagte, ist ganz schwer einzuklagen. So, und deswegen, nicht weil man das nicht will, dass man sagt, man nimmt eine ganze Gruppe und versucht sozusagen Sachen, die würden jetzt Sammelklagen, sowas haben wir ja auch, aber wir haben ja jetzt keine Gruppenklagen, weil wir das Recht dafür nicht haben. Aber dann geht man halt über diese individuelle Schiene. Und man darf auch nicht vergessen, wenn es jetzt gerade um indigene Völker geht, in Deutschland und Europa haben wir nur eine Gruppe, aber in Südamerika gibt es mehrere indigene Volksgruppen, dass sie natürlich bei dem Landesrecht angedockt sind. Die müssen gucken, erstmal muss man, jetzt ist es ein bisschen völkerrechtlich hier, ich erkläre es auch nochmal gleich, bevor sie sozusagen irgendeinen internationalen Gerichtshof anrufen können, das ist auch der interamerikanische Gerichtshof, der in Costa Rica sitzt, wenn sie jetzt in Brasilien zu einer Gruppe gehören, bevor sie da hingehen können, müssen sie sozusagen das brasilianische Nationalrecht erschöpft haben. Ja, also die ganzen Rechtsmöglichkeiten. Und da haben sie häufig nur diese Individualbeschwerden oder auch so immer Sammelklagen. Das heißt, man muss erstmal gucken, was man hat. Und diese Länder werden einen Teufel tun, jetzt indigene Rechte anzuerkennen und irgendwelche Klagemöglichkeiten, da schießen sie sich ja selbst ins Bein. Und so kann man natürlich auch das besser kontrollieren, was da an Klage kommt. Und NGOs müssen sich da anpassen. Was ich vorhin sagte, um überhaupt Gehör zu finden, müssen wir nehmen, was da ist. Ich kann nicht von einem Herrn Erdogan oder sonst einem Präsidenten auf dieser Welt etwas fordern, wo er sagt, das haben wir doch gar nicht erst im Gesetz. Und das internationale Recht ist immer, muss ja immer komplementär sein. Was willst du überhaupt? Ich will ja was bewirken, also muss ich die Sprache des Landes sprechen oder die Rechtssprache. Und das ist häufig der Grund, warum sie dann in diesen Ländern sehen, dass alles diese Sachen, es geht auch um bei Minderheiten, es ist dasselbe Geschichte, bei Frauenrechten, alles, was so ein bisschen nach Gruppe aussieht, dass man häufig über die Individualschiene gehen muss. Völkerrecht, man sagt immer Menschen und Völkerrecht, Menschenrechte, die Menschenrechtskonventionen sind Teil des Völkerrechts, aber Völkerrecht geht noch weiter, dann ist auch humanitäres Recht und Flüchtlingsrecht.
Sie haben sich nochmal gemeldet, oder? Nee. Hat sich. Ich würde gerne einen Aspekt noch, der kann man jetzt nicht vertiefen, aber die auch mal. Es gibt ein Handbuch für Menschenrechte und das ist sehr breit aufgestellt. Gleichzeitig vertieft es die Dinge so, dass man wirklich einen Einblick gewinnt. Bemerkenswerterweise ist der erste Satz der Tatsache gewidmet, dass es irgendwie in Bezug auf die Menschenrechte mittlerweile natürlich ganz viele wissenschaftliche Auffächerungen gibt. Es gibt verschiedene NGOs, es gibt irgendwie so Lehrstühle und so weiter und Differenzierung in der Begrifflichkeit. Und man spürt im Hintergrund die Sorge, dass sich das Ganze irgendwie, also eine bestimmte Art, bestimmtes Milieu, eine bestimmte Schicht an sich zieht, Differenzierung einführt, dafür eben auch bezahlt wird. Und der eigentliche Antrieb für die Menschenrechte, nämlich irgendwie so gewissermaßen der Kampf an der Basis, also wo die Völker und Bevölkerungsgruppen und auch die Einzelnen letztendlich dafür gesorgt haben, dass es irgendwie, wenn in der Welt überhaupt es über sie weitergeht, dass das irgendwie verloren geht durch diese Perspektive der wissenschaftlichen Begrifflichkeit. Und das ist dann manchmal, also wenn man sich mit diesem diffizilen Rechtssystem international oder so beschäftigt, wird es natürlich was für Experten und die, die eigentlich betroffen sind und die das eigentlich irgendwie auch erkämpfen könnten und müssten, die treten gewissermaßen so aus, die sind nur noch im Windschatten da.
Okay, ja. Das will ich nicht verneinen, jetzt drehe ich das mal um. Ich drehe das mal um und sage, okay, bis Mitte der 90er Jahre waren die Menschenrechte in der juristischen Fakultät.
Aber auch Kulturwissenschaftler, Politologen.
Das kam später. Also ich würde nur sagen, also inzwischen gibt es Studienprogramme interdisziplinäre, wo auch Ethnologen, Politologen etc. studieren. In den 90er Jahren bin ich selber davon betroffen. Ich habe dann später Programme gegründet, damit dann auch die Politologen da studieren können. Aber es gab schlichtweg nichts. Es gab rein, man musste Jurist sein oder eine juristische Vorkenntnis haben. Es war also so ein bisschen geschlossener Raum und dadurch hat das immer so die Aura, das ist alles so furchtbar kompliziert und Artikel und Paragraph 5 und da versteht man gar nichts mehr. Ich brauche nicht, also die Kommentare und so weiter und so fort. Das Ganze wurde dann aus verschiedenen Gründen, auch gerade nach der Wiener Weltmenschenrechtskonferenz, da war das nämlich folgendes Phänomen, vielleicht noch so viel dazu, dann kommen wir nämlich auch wieder zur Zivilgesellschaft, wie sich das Ganze, wo sich das Ganze drehte. Das hatte was mit Ende des Kalten Krieges zu tun, aber es hatte vor allem was mit Wien zu tun. Damals war Bhutto Scali noch Generalsekretär der Vereinten Nationen und der hat gesagt, probieren wir das jetzt mal anders, so ein so Wind of Change Anfang der 90er Jahre, ja, alles ist möglich jetzt. Wir machen eine UN-Konferenz zu Menschenrechten, das war nicht die erste, das war auch die zweite Menschenrechtskonferenz, die erste war in Teheran 1967, das ist interessant, 50 Teilnehmer, ganz spannend. Wir machen eine Weltmenschenrechtskonferenz in Wien und klar, alle Staatenvertreter sind da und Delegierte und Diplomaten, bla bla bla, also das übliche Spektrum und wir laden die NGOs ein, Revolution. Weil wenn NGOs früher irgendwie was mit UNO zu tun haben, dann haben sie in den Korridoren gewartet oder vorm Haus und haben dann irgendeinen Diplomaten attackiert, damit er denen mal irgendwie zuhört. Was er gemacht hat, er hat die Türen geöffnet, die NGOs durften sogar rein in die Räume. Heute ist das Status quo. Wenn Sie heute eine internationale Konferenz, da sind die NGOs ja an den Tischen, was ich vorhin erzählt habe. Ich bin bei einigen UN-Konferenzen dabei, die sitzen schon vorne auf dem Podium inzwischen. Aber damals durften die, dann hatten die auch ihr eigenes Zentrum, die durften da aufstellen und durften mal mitreden, durften mal unsere Revolutionär. Was ich damit sagen will, er hat sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes die Tür geöffnet, nicht nur zu den Staaten, sondern auch zu den Juristen, denn das waren immer noch die Experten zu dem Zeitpunkt. Und er hat gesagt, wir laden jetzt nicht nur die NGOs ein, sondern wir brauchen sie. Er hat damals in seiner Agenda for Peace explizit gesagt, ohne euch NGOs geht es nicht. Und er hat auch das NGO-Department in der UNO gegründet. Alles 93 und von da an geht die Spirale eigentlich los. Ein schönes Beispiel dafür, um das auch nochmal zu untermauern. Wenn Sie sich, mein Lieblingsmenschenrechtsvertrag ist einer der jüngsten Verträge, internationalen Verträge, das ist der Vertrag für die Menschenrechte, für Menschen mit Behinderung. Ich weiß gar nicht, wie auf Deutsch heißt, also Menschenrechte für Menschen mit Behinderung. Die Behindertenrechtskonvention, so wird er häufig genannt, ist erst ein paar Jahre alt, ratifiziert. Wenn Sie sich das Dokument angucken, da haben Sie alle Menschenrechte drin, die es gibt. Und deswegen ist es auch immer interessant mit China, die haben durch die Hintertür haben sie die politischen Rechte da reingebracht. Da haben sie sozusagen the best of. Und diese Konvention ist zu 99% von NGOs geschrieben worden. Also die haben die quasi vorformuliert, die saßen immer an den Tischen, ist um die 2000er Jahre initiiert worden von NGOs, von Nichtregierungsorganisationen, die natürlich Staaten lobbyiert haben, gesagt, wir können keinen Vorschlag machen bei der UNO, wir sind ja nicht stimmberechtigt, wir sind eine NGO. Aber Venezuela vielleicht jetzt nicht, also es gab verschiedene, Kanada war glaube ich damals auch eine Rolle, aber so kleine Staaten, die das im Vorschlag gemacht haben, aber geschrieben haben die eigentlich NGOs. Und das war die erste Konvention, wo wir sagen, das ist kein juristisches Fachblatt, chinesisch, wenn Sie sich die mal durchlesen, können Sie einfach googeln, Behindertenrechtskonvention, finden Sie die auch auf Deutsch, das ist wie eine To-Do-Liste. Der Staat verpflichtet sich, Rampen zu bauen, ja, etc., etc., die inklusive Bildung, blablabla. Also es ist eine praktische Anleitung, wie man Menschenrechte umsetzt. Wenn Sie diese Konvention, ja, spaßeshalber, nehmen und vergleichen Sie die zum Beispiel mit den Pakten aus den 60er Jahren, die sind ja eher schon philosophisch, ja, sehr abstrakt, dann sehen Sie die qualitativen Unterschiede. Und ich würde sagen, selbst wir erwarten vielleicht noch eine internationale Konvention. Wir reden im Moment von Normsaturierung, dass wir eigentlich alle Themen abgearbeitet haben, zumindest auf der UN-Ebene. Jetzt muss es halt runtergebrochen werden. Es ist, wenn es noch eine internationale Konvention gibt, die von dieser Tragweite dann sehr wahrscheinlich die Konvention für die Rechte von älteren Menschen. Das ist die noch in der Pipeline ist. Das ist sozusagen die letzte Gruppe, die wir noch haben.
Also ein Teil von uns.
Ja, ich muss auch schon überlegen, wenn man schon älter. Je älter ich werde, desto großzügiger werde ich mit dem Begriff. Aber das ist, also weil wir haben Kinderrechte, wir haben Frauenrechte, wir haben Behindertenrechte und dann haben wir natürlich die politischen. Wir haben auch Erklärungen zu verschiedenen Gruppen. Also diese Gruppe fehlt uns quasi noch. Und dann
Bitte.
Ich finde das, also gerade weil du diese Minderrechtskonvention erwähnt, für mich ist die eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wie sich Menschenrechtsdialog auch verwandelt hat, auch was Sie gesagt haben, weg hinzu. Vielleicht das ist reinnehmen würde ich eigentlich fast widersprechen wollen. Aber die Tatsache, dass Menschenrechte so powerful empfunden worden sind und jetzt benutzt werden, Politik zu machen, jenseits, also richtig Politik zu sein, nicht nur das ist Recht, das ist richtig, sondern auch, wie setze ich es um? Ja. Müssen Rampen gebaut werden oder müssen Rollstühle sein oder muss jeder Zug überhalten? Also auf eine Ebene das zu bringen, Menschenrechte, die sehr stark politisch ist und vielleicht auch sehr stark parteipolitisch. Und dann kann jeder so seine eigene Gruppe nochmal versuchen zu lobbyieren, erstmal über Softlaw, dann über Hardlaw. Muss ich jetzt gar nicht kommentieren, aber ich denke, das ist so ein Überreizen der Thematik Menschenrechte. Und letztlich führt man es dann vielleicht auch in den Bereich, wo es nicht mehr so wichtig ist. Weil wenn es dann nur noch Parteipolitik ist, dann verliert es meiner Ansicht nach die Menschenrechte auch diesen hohen Verbindlichkeitscharakter, weil viele Menschen verstehen, dass es etwas, was wirklich Recht ist und so sein muss.
Okay,
sehr interessant. Sie direkt dazu wahrscheinlich.
Ja, ganz kurz nur, ich möchte auch dazu sagen, dass einem das ja erstmal bewusst werden muss, was sind überhaupt Menschenrechtsverletzungen, wie zum Beispiel häusliche Gewalt oder die Beschneidung oder worüber wir jetzt auch gesprochen haben. Und auch die Behinderten, das muss man einem ja erstmal bewusst werden, dass das Menschenrechtsverletzungen sind.
Genau, und das ist so ein bisschen, das ist einerseits, ich verstehe den Aspekt, den du ansprichst, Charlotte, und dann kommt allerdings der zweite Teil. Ne? Okay, man will das jetzt nicht banalisieren, sodass man quasi ein bisschen menschenrechtsmüde wird, auch schon wieder so eine Konvention, sondern wenn man es quasi clever macht, und da muss ich wirklich, da geht der Bonus an die Zivilgesellschaft, die jeden Vertrag dankbar aufsaugt. Manche politisieren, manipulieren, klar, aber die anderen, die es ernst meinen, die nehmen den eben dankbar auf und sagen, so, jetzt machen wir mal eine kleine Kampagne über die Bewusstseinsveränderung, dass eben, wenn ein Feueralarm nur über Töne ist, dann diskriminiert der Menschen, die taub sind. Ne? Die gehen nämlich im Feuer, sterben die. Und so. Das sind die Thematik, über die man übrigens spricht. Also Staaten sind in großen Zugzwang, dass sie gesagt haben, jetzt müssen wir auch mal die Feuermelder. Aber Gott, was gibt es denn da überhaupt? Ne? Technische Innovation durch Menschenrecht ist auch eine schöne Sache. Ich meine, man muss aber erstmal sich das im Bewusstsein, dass es eine Menschenrechtsverletzung ist. Es geht nämlich wirklich darum, dass taube Menschen eigentlich, wenn es einen Hochhausbrand gibt, im Hotel oder so nachts, die denkt keiner. Die gehen... Ja. So, das wäre jetzt ein ganz konkretes Beispiel. Wie kann man das eigentlich durchdeklinieren?
Ich meine, wenn ein Thema so gespannte Aufmerksamkeit verdient, dann ist es eben das der Menschenrechte. Ich glaube, das ist uns heute sehr gut gelungen, trotz ihrer Lebendigkeit. Ja. Dankeschön. Okay.